SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Pascal Fournier, guten Abend. Sonderlich viel taktiert hat sie nicht, die Polizei im Landkreis Erkelenz. Da, wo das Braunkohledorf Lützerath steht. Noch. Denn Lützerath soll ja dem Braunkohletagebau weichen. Sehr zum Ärger vieler hundert Klimaschützer, die Lützerath deswegen besetzt hatten. Schon vor Tagen hatte der zuständige Aachener Polizeipräsident gesagt, dass mit der Räumung Lützeraths am Mittwoch begonnen werden könnte. Heute ist Mittwoch und heute ging es auch los mit der Räumung. Unser Reporter Marc Eschweiler hat das vor Ort so erlebt.
Die Polizei geht mit gemischten Gefühlen aus diesem ersten Tag der Räumung, so hat es ein Polizeisprecher mir eben gesagt. Es gab anfänglich schon Schwierigkeiten, da war es eine sehr angespannte Lage, als Steine und Molotow-Cocktails flogen von einem kleinen Teil der gewaltbereiten Aktivisten, so im inneren Kreis dieses Camps rund um die besetzten Häuser. Dabei ist zum Glück niemand verletzt worden. Danach hat die Polizei die Lage dann insgesamt gut in den Griff bekommen. Viele Menschen haben das Klimacamp sogar freiwillig verlassen. Und danach hat die Polizei dann unter Anwendung von etwas mehr Kraft, wenn ich es mal so formulieren möchte, die Menschen hier am Eingang von Lützerath aus der Menschenmenge herausgezogen und weggetragen und damit die Räumung erst so richtig möglich gemacht.
Gemischte Gefühle auf Seiten der Polizei also. Es sind Steine und Böller geflogen, offenbar gab es auch Verletzte. Und trotzdem, der Großteil des Protestes verlief friedlich, nicht leise.
Die PolitikerInnen der Welt haben uns das Versprechen gegeben, dass sie uns eine Zukunft auf diesem Planeten ermöglichen. Und an dieses Versprechen müssen sie sich halten.
Ich wusste, dass dieser Tag kommt, aber trotzdem mit was für einer Wucht. Und ich habe natürlich Angst. Ich habe Angst um so viele Menschen, die hier psychische und körperliche Schäden davon tragen werden.
Wenige Personen sind in den vergangenen 2,5 Jahren der Corona-Pandemie so in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt wie der Chef des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler. Zeitweise geradezu das Gesicht der Pandemie und der Inzidenzzahlen. Inzwischen ist die Pandemie fast schon Geschichte, fast, und Lothar Wieler auch. Eva Ellermann.
Wieler wird auf eigenen Wunsch, wie es heißt, sein Amt zum 1. April niederlegen. Er wolle sich neuen Aufgaben in Forschung und Lehre widmen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach bedauert die Entscheidung und bedankt sich bei Wieler für dessen Verdienste bei der Bewältigung der Pandemie. Der Schritt geschehe einvernehmlich. Lauterbach schreibt, er habe die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Wieler sehr geschätzt. Wieler schreibt in seiner Abschiedserklärung, die Unabhängigkeit der Forschung müsse auch zukünftig akzeptiert werden, damit das RKI seine Aufgabe erfüllen könne.
Das Bundeskabinett hat heute den Lagebericht Rassismus in Deutschland verabschiedet. Es ist der erste Bericht dieser Art, vorgelegt von der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung, Alabali Radovan. Tenor: Rassismus ist kein abstraktes Problem, sondern schmerzhafte Realität in Deutschland und das für sehr viele Menschen. Rassistische Ressentiments sind weit verbreitet, so die SPD-Politikerin, und sie nannte ein konkretes Beispiel.
Die Debatte über die Ereignisse in der Silvesternacht in den letzten Tagen hat noch einmal gezeigt, dass wir es auch 2023 leider nicht schaffen, solche Debatten in unserem Einwanderungsland, solche Themen zu diskutieren, ohne dabei rassistische Ressentiments zu bedienen. Und klar ist, wir müssen die Täter von Silvester nach ihren Taten beurteilen und nicht nach ihren Vornamen.
Die Ereignisse der Silvesternacht in Berlin waren auch der Anlass für einen Gipfel gegen Jugendgewalt. Den hatte Berlins regierende Bürgermeisterin Giffey für heute einberufen und unter anderem Vertreter von Polizei, Justiz und Sozialarbeit eingeladen. Eines allerdings soll dieser Gipfel nicht sein, so Giffey im Anschluss: eine Eintagsfliege. Jan Menzel berichtet.
Für den 22. Februar kündigte sie ein erneutes Treffen in diesem Format an, ungeachtet der in Berlin anstehenden Wiederholungswahl am 12. Februar. Elvira Brandt vom Streetworker-Verein Gangway lobte die offene Runde. Sie werde der Politik aber auch auf die Finger schauen, damit die Initiative nicht versande in den Rangeleien verschiedener Verwaltungen. Giffey betonte erneut, dass auch die rasche Strafverfolgung ein Baustein sein müsse. Die jungen Leute seien aber Berliner Kinder.
Fokus Südwest.
Es ist bestimmt nur ein Zufall. Am Tag, an dem RKI-Chef Lothar Wieler seinen Abschied verkündet, verkündet die baden-württembergische Landesregierung das Ende der Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr. Sie wird zum 31. Januar aufgehoben. Stimmen aus Freiburg.
Das ist okay. Jeder ist ja frei in seiner Entscheidung, auch eine Maske trotzdem zu tragen.
Für mich ist der Fall klar. Ich trage die weiterhin da, wo ich denke, dass es notwendig ist. Also A für mich und B für andere.
Die Zeiten waren schon schön, in denen man sich im Winter nicht mit allem Möglichen angesteckt hat. Also ich finde, in Bussen und Bahnen kann das schon beibehalten werden.
Also ich persönlich habe kein Problem damit, keine Maske zu tragen. Dann muss ich nicht immer gucken, habe ich eine Maske dabei, brauche ich eine neue und kann einfach so fahren.
Ich trage die Maske gern. Wenn das irgendjemand hilft, habe da gar kein Problem damit. Pandemie war schlimm genug, also wenn man da nichts gelernt hat.
Die Zahlen waren schon hoch. Und sie sind im vergangenen Jahr noch einmal angestiegen. Rund 900 Fälle von Hasskriminalität hat das baden-württembergische Landeskriminalamt im vergangenen Jahr verzeichnet, nach den bisher vorliegenden Zahlen. Knut Bauer.
Ursache für die deutliche Zunahme sind vor allem Beleidigungen und Bedrohungen im Internet. Dies sei allerdings nur die Spitze des Eisbergs, so LKA-Präsident Stenger gegenüber dem SWR. Es gebe ein erhebliches Dunkelfeld. Erst Ende November hatte die Polizei bei einem bundesweiten Aktionstag gegen Hasspostings zwei Objekte im Landkreis Lörrach sowie im Main-Tauber-Kreis durchsucht und digitale Datenträger sichergestellt. Wegen Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger sind bei der zentralen Ansprechstelle des Landeskriminalamts bisher 80 Anfragen eingegangen.
In Rheinland-Pfalz hat die CDU-Landtagsfraktion auch nach zweitägigen intensiven Beratungen noch immer keinen neuen Chef. Die Neuwahl seines Nachfolgers oder seiner Nachfolgerin soll nun am 22. März stattfinden, so Christian Baldauf. Nach einer Klausurtagung. Matthias Zahn berichtet.
Eine Gruppe von 4 Abgeordneten solle dazu jetzt zeitnah einen Personalvorschlag machen. Baldauf bekräftigte, er werde, wie vor Weihnachten überraschend angekündigt, Ende März den Fraktionsvorsitz abgeben. Er selbst habe entschieden, Platz zu machen und in die zweite Reihe zu gehen. Baldauf räumte ein, dass die Fraktion zwischen den Jahren kein gutes Bild in der Öffentlichkeit abgegeben habe. Unter anderem hatten Putschgerüchte die Runde gemacht. Auf die Spekulationen, er sei vor Weihnachten mit einer Intrige von Abgeordneten zum Rücktritt gedrängt worden, ging Baldauf heute aber nicht ein. Er werde sich nicht zu internen Vorgängen äußern.
Bei den rheinland-pfälzischen Grünen ging der Wechsel an der Fraktionsspitze deutlich reibungs- und geräuschloser über die Bühne. Pia Schellhammer ist seit heute die neue Grünen-Fraktionsvorsitzende im Mainzer Landtag. Sie war die einzige Kandidatin und bislang parlamentarische Geschäftsführerin. Der bisherige Fraktionsvorsitzende Braun hatte schon vor Monaten seinen Rückzug von dem Amt angekündigt. Am vergangenen Wochenende hatte der Naturschutzbund NABU die Stunde der Wintervögel ausgerufen. Erste Zwischenbilanz: in diesem Jahr haben weniger Menschen mitgemacht als im Vorjahr und es wurden auch weniger Vögel gesichtet als 2022. Laut NABU wurden pro Garten im Durchschnitt nur rund 34 Vögel gezählt. Im Jahr davor waren es noch 36. SWR-Umweltredakteur Martin Thiel zu den Hintergründen.
Die Gründe für den Rückgang, so der NABU, könnten der milde Winter und ein großes Nahrungsangebot sein. Waldvögel wie Eichelhäher, Buntspecht und Kernbeißer sah man an den Futterhäuschen seltener. Und die typischen Wintergäste aus Nord- und Osteuropa, wie der Bergfink, konnten aufgrund der milden Temperaturen wohl in ihren Brutgebieten bleiben, so die Einschätzung der Naturschützer. Am häufigsten wurde bei der Stunde der Wintervögel wieder der Haussperling gesichtet. In den teilnehmenden Gärten waren es in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz im Schnitt 7 Haussperlinge pro Garten. Auf den Positionen 2 und 3 landeten Kohl- und Blaumeise. Der absolute Profiteur der ansteigenden Temperaturen ist aber der Zaunkönig. Er wurde mit einem Plus von 38% deutlich häufiger gesichtet als im Vorjahr.
Und sonst so?
Hat Ihnen in letzter Zeit mal der Chef oder die Chefin auf die Schulter geklopft? Sie vielleicht namentlich angesprochen, gezielt gelobt für irgendwas, was Sie bei der Arbeit getan haben? Schön für Sie. Das heißt ja, sowas kann im Job manchmal mehr bewegen als mehr Geld. Was allerdings nicht heißt, dass man mit mehr Geld nicht auch einiges erreichen könnte in Sachen Zufriedenheit der Mitarbeiter. Der 35-jährige US-Amerikaner Mark Nielsen erhebt jetzt Anspruch auf den inoffiziellen Titel Bester Boss der Welt. Mit überzeugenden Argumenten. Der Besitzer einer Versicherungsagentur hat sich seine Anerkennung für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im vergangenen Jahr eine knappe halbe Million Dollar kosten lassen. In Form von Bonuszahlungen und Luxusurlauben. Ins mexikanische Cancun beispielsweise oder auf Island mit 50 Kolleginnen und Kollegen. Kostenpunkt allein hier 100.000 Dollar. Nielsens Begründung, die Leute seien insgesamt im Job einfach viel motivierter. Und außerdem sei es ihm lieber, Menschen für harte Arbeit zu belohnen, als das Geld auf dem Konto herumliegen zu lassen. Ach ja, aber ein Schulterklopfer und ein paar nette Worte vom Chef sind ja auch ganz schön.